ARD. Unter dem Gras darüber. 8.
Während der Revolution 1918 habe ich in Berlin gesehen, dass sie dann mal aufgefahren sind und haben waren noch damals die Spartakas und die Unruhen, da haben sie eine Kanone aufgefahren, haben mal eine Kanone abgeschossen. Ob es nur eine Blaukanone war oder ob es eine richtige war, weiß ich nicht, aber hat es mal einmal geknallt, ne? Das war alles da, sonst habe ich nichts gesehen in Berlin.
In Berlin hat man die Revolution gar nicht so. Vorher war ja die russische oder in derselben Zeit war ja die russische. Da war natürlich, sagen wir mal, was los, ne? Aber bei uns war das ja so ein bisschen Meuterei da oben an den Häfen. Und in Berlin habe ich noch ein sehr schönes Bild, Foto. Mein Mann war mit 17 Jahren in den Ersten Weltkrieg gekommen, ging als Oberleutnant der Reserve dann aus dem Ersten Weltkrieg heraus. Und da habe ich noch ein Bild, wie er mit Laub geschmückt und seine ganze durchs Brandenburger Tor einzieht und gefeiert werden. Nicht als Sieger natürlich, aber endlich seid ihr da und ihr Lieben, nicht? Also keineswegs, dass man da nun irgendwie gegen die Roten oder so, das spielte gar keine Rolle.
Mein Vater hatte großes Verständnis für die Umwälzungen, die nötig waren. Und wir hatten einen sehr treuen Arbeiterstamm. Also ich glaube nicht, dass irgendeiner von unseren Arbeitern irgendwas zerstört hätte.
Es waren ja dann die Sozialdemokraten, die eigentlich auch diese ganz Linken, nicht injurierten, aber auch nicht einsteckten, aber eben doch ablösten mit Scheidemann und Ebert, dem Reichspräsidenten, nicht? Und das muss ich sagen, das habe ich eigentlich auch im Elternhaus so erlebt. Man hat ja gesagt, na ja, der Ebert, das ist eben bloß ein Sattlermeister, war er, glaube ich, oder sowas. Aber man sagt es doch, es ist ein anständiger Mann. Man hat es doch aber anerkannt, dass wieder eine Ordnung da war. Der sprach dann vom Berliner Schloss aus an die Bevölkerung, nicht? Es war nicht eine Revolution mit Blut und so.
Es ist vielleicht, wenn ich was aus heutiger Sicht sehe, eigentlich ganz typisch, dass die bürgerliche Welt diese sogenannte Revolution als solche überhaupt nicht registriert hat. Da kämpften Kommunisten und Leute, die noch links von der SPD standen, kämpften mit SPD-Leuten. Der Name Noske war mir damals bekannt, der von meinem Vater sehr lobend genannt wurde, denn er sorgte dafür, dass die Kommunisten, die an die Macht kamen, die Sozialdemokraten haben damals ja diese linken Revolutionen niedergeschlagen und für Ordnung und Ruhe gesorgt. Und eigentlich waren die Bürgerlichen gar nicht so böse über diese Entwicklung. Also mein Vater lehnte die zwar ab, aber er hat durchaus seine Geschäfte gemacht, nicht wahr? Also das war wirklich interessant und typisch, wie diese ganzen Entwicklungen an den Bürgerlichen vorbeigegangen sind und wie die zum großen Teil auch durch die Inflation sich durchgemogelt haben und nachher doch wieder ihren Laden hatten und ihr Geschäft hatten und ihre Häuser hatten und so und da weiterlebten. Ja.
Es war ja eine linke Revolution, deshalb hat das Bürgertum ja auch nie mitgemacht, richtig? Das war ja der Ruin leider der Weimarer Republik. Und diese linke Revolution, da saß auch schon die Frauenbewegung drin, denn die Gertrud Bäumer und die Helene Lange, die sind schon vor dem Ersten Weltkrieg tätig gewesen und die haben das Frauenstimmrecht durchgesetzt bei der Weimarer Republik sofort. Die Finnen waren ja die Ersten. Und da war ja auch die Reformbewegung der Frauenkleidung. Und wir, meine Schwester und ich, das ist ein Sprung, unsere spätere Ausbildung der Höheren Fachschule für Frauenberufe, meine Schwester als Gewerbelehrerin, wir sind schon von der Frauenbewegung in den Schul- und den Kleidungsformen geprägt. Das ging ja alles ineinander. Der Werkbund, das Bauhaus, die Frauenemanzipation, die Reformkleidung und die Jugendbewegung. Die Jugendbewegung war ja eine Revolte gegen das Bürgertum im Grunde vergleichbar mit den 68ern. Einem steril gewordenen Bürgertum wurde entgegengesetzt freie Liebe, freies Leben in der Natur, Lieder, Wandern, Schwimmen, also eine Körperbewusstsein.
Also meine Mutter war zeitgemäß gekleidete Frau. Es gab Auseinandersetzungen in der Familie, als sie sich einen Bubikopf schneiden ließ. Wir hatten dann auch so abends Gesellschaften und in den Diskussionen, die dann entstand, habe ich dann erlebt, wie meine Mutter sich da durchgesetzt hat und ihren Diskussionspartner auch schon mal in Grund und Boden geredet hat. Ja.
Meine Mutter hat 1919, sehe ich noch die Revolution vor mir, da trug die noch den langen Rock. Zum Hamstern trug sie auch noch den langen Rock. Aber in den 20er Jahren dann, das muss der amerikanische Einfluss gewesen sein. Haben wir nach dem Ersten Weltkrieg, haben wir auch Amerikanerbesatzung gehabt. Die Amerikaner haben natürlich die Negermusik mitgebracht, die haben den Jazz mitgebracht, die haben den Bubikopf mitgebracht. Es war ja in Berlin in den ganz frühen 20er Jahren schon der Bubikopf. Und der Boogie-Boogie, was machst du mit dem Knie, lieber Hans, beim Tanz? Und wir hatten den Käse zum Bahnhof gerollt. Und all diese Dinge, die gingen mit Schnürtaille und Humpelrock in den Krieg hinein und Stehkragen und kamen ausgeschnitten, ärmellos, knielang, Boogie-Kopf aus dem Krieg heraus, aus dieser Mode heraus.
Das hat sich natürlich dann Ende des Krieges sehr stark von der alten Gesellschaft unterschieden, dass eben Frauen sich langsam emanzipierten. Die Frauenbewegung war ja sehr stark in den 20er Jahren. Und das war bei mir in der Schule dann ganz, ganz wichtig, aber erst in Berlin, in Kassel noch nicht. Dieser große Unterschied, dass eben zum ersten Mal Frauen auch politisch was zu sagen hatten, Bücher schrieben, rauskamen damit. Und ich hatte dann eine Klassenlehrerin in meinem Mädchengymnasium, das war auch das erste, das war eigentlich ein Lyzeum und das wurde dann aufgebaut mit 3 Klassen, so dass man das Abitur machen konnte. Und beim ersten Abitur, da war noch das ganze Berliner Ministerium erschienen, mit sehr großem Argwohn, ob diese Mädchen denn auch der Sache genügen könnten. Aber unsere Klassenlehrerin, gerade meine Klassenlehrerin, war fantastisch. Die hatte 1909 ihren Doktor gegen große Widerstände gemacht. Der Professor hatte immer gesagt, meine Herren. Und sie war also, man kann ruhig sagen, eine ziemlich fanatische Frauenrechtlerin. Und sie trimmte uns auch so gut sie konnte. Wir waren 30, 31 Schülerinnen, wie wir in diese Aufbauklassen kamen, in Berlin-Zehlendorf. Und zum Abitur hat sie noch 5 gebracht. Die anderen hat sie alle rauskomplimentiert, weil die ihr nicht gut genug waren.
Ich muss dazu sagen, also Lesen ist für mich wie Essen. Und Bilder sind für mich wie Trinken. Das sind 2 Urveranlagen, gegen die ich überhaupt nicht an kann. Und ich habe jedes Stückchen Papier, was ich überhaupt in die Hand bekam, gelesen. Da war ich besessen von. Wir zu Hause hatten aber keine Bücher. Wir hatten nur im Buffet, wo Vaters ganze Instrumente lagen, Engelhorns Romanbibliothek. Und da war in Übersetzung von Maillot sans Famille oder und der kleine Locht. Und die Gartenlaube, die hatte Vater gebunden, die konnte ich also auswendig, die ganzen Reklamen. Aber das befriedigte mich alles nicht. Dann war unter Sekunde, das war ein ganz problematisches Jahr, ich habe mich geweigert, in Obertertia weiter in diese Ursulinenschule zu gehen, weil das eine soziologisch gestufte Gesellschaft war und auch der ganze Glaubensgeschichten. So, dann habe ich einfach, ich gehe dann nicht mehr hin, kam ich in die Öffentliche, aber auch da sehe ich mich keine Bücher haben. Der Durchbruch ist im Grunde in der höheren Fachschule für Frauenberufe. Das ist überhaupt der erste Schritt zur Befreiung aus wie durch einen Tunnel, wie durch einen oder wie ein Maulwurf, bin ich dahin gekommen, denn obwohl ich glaube ich, wirklich hochbegabt. Weil ich habe mich auf der Ursulinenschule so unwohl gefühlt, dass ich angefangen habe zu stottern. Ich kriegte keinen Satz mehr raus und ich habe die Nägel gekaut. Und ich war das dickliche, unansehnliche, arme Kind der Witwe aus dem Arbeitervorort.
Da merkte man vielleicht, dass man doch sehr privilegiert war, um gut zu sein in der Schule, ganz einfach, wenn man aus einem Elternhaus kam, dass also Bücher und Anregung und Sprachkenntnisse etc. etc., da merkte man doch, dass man da einen Hintergrund hatte, auf dem es gar nicht so furchtbar schwer war, sehr gut in der Schule zu sein. Arbeiterkinder gab es natürlich nicht, aber aus dem Mittelstand durchaus, gerade auch von Reichgewordenen. Und da fehlte natürlich der Hintergrund. Und die verschwanden dann eben bei Fräulein Dr. Engelhardt, verschwanden die dann eben sehr schnell.
Ich habe die Versetzung bekommen in der 10. Klasse mit der Auflage, die Oberstufe nicht zu besuchen. Das gibt es natürlich nicht. Wahrscheinlich ist es so gewesen, dass die mir nahegelegt haben und dass ich mich auch so hilflos gefühlt habe, dass ich das dann auch nicht geschafft hätte. Ich wäre weiterhin gescheitert. Und dann wurde auf einmal bekannt, da wird am Perlengraben eine ganz moderne Schule gegründet, Höhere Fachschule für Frauenberufe. Und das sind Frauen aus der Frauenbewegung. Und es sollte zum vollen Abitur führen, aber ein volles Abitur, was nicht rein den Jungen nachgemacht war, was heute längst integriert ist, sondern es sollte auf das spezifisch Weibliche Rücksicht genommen werden. Es sollte also nicht nur Kopf gelernt werden, sondern auch musisch, kreativ, seelisch zusammengefasst werden. Und da bin ich hingegangen und wurde genommen. Die Frauen waren alle höchstens 16 Jahre älter als wir. Also wir waren 16, die waren zwischen 30 und die Tonlehrerin war 22 und hatten den Lehrplan selbst erarbeitet und legten Wert darauf, dass die Fächer ineinander griffen, dass Chemie also nicht rein intellektuell, sondern mit Praxis gekoppelt war. Also wir untersuchten Seife oder Physik haben wir dann zum Schluss Dächer konstruiert, Grundrisse gezeichnet. Die Klassenlehrerin war eine Grete Prenger, die kam aus der Jugendbewegung. Sie gehörte zur Gründergeneration. Die Kunsterzieherin war Lotte Däubel, kam aus dem Bauhaus, freie Malerin. Und die Agnes Schneider, die Deutschgeschichte Erdkunde, die kam aus München, aus dem Stefan-George-Kreis, kannte Rilke und war ganz, war Schauspieler, hatte Schauspielerei gemacht, eine temperamentvolle südliche Schönheit. So. Das Tor ging auf, der Knall war da. Nach meinem Zeugnis, nur sozusagen lauter Vieren und Fünfen, ging ich, Herbst 1929 mit lauter Einsen und Zweien nach Hause. Und mein Selbstbewusstsein stieg, aber ich stotterte noch. Bei der Genscher vor allen Dingen, bei der Direktorin, die konnte ich nicht ausstehen, die konnte mich nicht, bei der habe ich beinahe bis zum Schluss gestottert. Und Grete Prenger nahm mich in den Arm und sagte, Gertrud, warum stottern Sie eigentlich? Das haben Sie doch gar nicht nötig. Sprechen wir darüber. Und dann habe ich der den ganzen Mist in den Schoß gekippt, nicht? Alles, was da in diesen Jahren an Widerstand und war. Und damit war es gut. Und von dem Augenblick an wusste ich meinen Weg.
Einen Beruf habe ich mir also bestimmt nicht vorgestellt. Das gab's ja nicht. Die jungen Mädchen, die von der Schule entlassen wurden vor dem Ersten Weltkrieg, manchmal kamen sie in Pensionate, die waren ja sehr üblich. Das war dann auch so eine Art Weiterbildung. Die hatten dann noch Sprachen und manche hatten auch schon Kunstgeschichte. Und nachher lernte man als junges Mädchen ein bisschen nähen, weißnähen und Wäsche nähen, bis dann der Mann kam und geheiratet wurde. Aber es gab ja auch gar keine Frauenberufe. Das ging im Krieg ging das los. Wahrscheinlich durch Mangel an männlichen Arbeitskräften. dass die Frauen anfingen, ins Berufsleben einzudringen. Aber der Wunsch und das Streben jedes Mädchens war da eigentlich zu heiraten und Kinder zu kriegen und so zu leben, wie die Eltern gelebt hatten und einen eigenen Haushalt zu haben und so weiter.
Der Erste Weltkrieg hat uns viele, viele junge Männer weggeholt. Dann kam die schlechte Nachkriegszeit, Inflation und so weiter. Ich bin 2 Jahre dann daheim gewesen, habe der Mutter im Haushalt geholfen, bin in der Früh um 5 Uhr im Garten gewesen, dann habe ich gekocht, die Wäsche besorgt. Meine Brüder, die von daheim noch weg waren, haben die Wäsche heimgeschickt. Die musste wieder in Ordnung ihnen zugeschickt werden, sodass also immer was zu tun war. Ich habe die Gemüsebeete in Ordnung gehalten, eingekocht mit der Mutter zusammen. So bin ich 2 Jahre zu Hause gewesen und dann durfte ich zu meinem Onkel, der in Zürich lebte, und der hat mir, beziehungsweise ich habe nicht bei ihm gewohnt, sondern ich war bei einer Freundin meiner Mutter. Der Mann war Professor an der Technischen Hochschule, die hatten auch 6 Kinder und dort war ich Haustochter.
Unverheiratete Töchter blieben bei den Eltern, also wurden dann eben alte Jungfrauen. War kein beneidenswertes Los. Und die waren ja dann auch in der Gesellschaft abgeschrieben. Die gingen dann nicht mehr zur Vergnügung. Das war gar nicht so einfach. Und vor allen Dingen nachher, als die Inflation kam, dann ging es denen oft sehr dreckig. Keine Existenz, wussten nicht, was sie machen sollten. Nichts gelernt. Und das Vermögen, von dem sie hätten leben können, war weg. Das war eine ganz große Veränderung.
Die Inflation ist nicht von nur besprochen, sondern die habe ich wirklich körperlich bewusst erlebt. Meine Mutter bekam jeden Tag oder jeden zweiten Tag einen Teil der Pension ausgezahlt. Und ich wusste, dass sie damit nicht nach Hause kam, sondern sie rannte sofort und kaufte, was zu kaufen war, denn das Geld war am nächsten Tag schon nichts mehr wert. Wir haben noch in den 40er Jahren bis zur Ausbäumung ganz schlechte Stoffe und sowas alles gab, was Mutter also aus Sorge und Not in der Inflationszeit gekauft hat. Die Mieter, die meine Mutter beneideten und niederzwingen wollten, sie wollten, dass diese Witwe, diese hochgestochene Witwe mit diesen 3 Kindern Kopfheister ging. Die haben ihr die Miete 1 oder 2 Tage später gebracht. Und dann war sie nichts mehr wert. Und dann sehe ich meine Mutter weinend mit dem Papier dastehen und sagte, was soll ich bloß damit machen? Ich kann doch dafür überhaupt nichts mehr kaufen. Und der Höhepunkt, das weiß ich ganz genau noch, da gab sie mir 1 Billion und sagt, geh mal schnell rüber und kauf 1 Pfund Salz. Das ist Inflation. Also das ist mir sehr bewusst. Sehr bewusst diese Erschütterung unserer Existenz. Das war die Erschütterung unserer Existenz.
Ich habe unten noch die ganzen Inflationsscheine. Da haben wir einen Monat gearbeitet. Da ist man schnell runtergerannt und hat geschaut. Da hat man so einen Zwetschgenkarren in München, hast die Obstkarren gegeben, hat man schon 1 Pfund Zwetschgen für das ganze Monatsgehalt gekriegt.
Es klingt ja romanhaft, aber es ist doch buchstäblich so gewesen, dass die Angestellten extra frei bekamen, wenn die ihr Geld bekamen, erstmal kamen sie das tägliche Geld, dann hatten sie erstmal 1 Stunde frei, damit sie losrennen konnten und schnell einkaufen konnten, denn übermorgen war das Geld schon wieder bloß noch die Hälfte wert. Und es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, dass manche Geschäfte das Geld in Körben wegtrugen, um irgendetwas zu bezahlen. Und das hat auch, wenn man so will, die Moral natürlich sehr untergraben. Jeder war darauf aus, Sachwerte zu bekommen und es herrschte eben neben dem Geldverkehr ein sehr lebhafter Tauschverkehr.
Ja, es ist bis auf 10 Milliarden habe ich die Scheine noch unten. Die Inflationszeit, das war schlimm.
Da war ich noch ein Kind in der Schule. Ich gab Nachhilfeunterricht in Mathematik, komischerweise. und hatte mir so viel Geld verdient, dass ich mir eine Gitarre kaufen konnte. Das war mein ganzes Streben. Man war ja damals auch in der Jugendbewegung irgendwie, machte Ausflüge mit den Jugendbewegten, wanderte und sang Hermann Lönz-Lieder und so weiter. Und wie gesagt, ich wollte so gerne Gitarre haben und meine Eltern fanden das völlig überflüssig. Ich sollte Klavier spielen, das gehörte sich für eine höhere Tochter. Aber, und das tat ich auch. Aber als ich mir die Gitarre dann kaufen wollte, da war das Geld, was ich verdient hatte, so viel wert wie ein Straßenbahnbillett. Das vergesse ich nie, da habe ich also sehr dran. Mein Vater hat mir dann doch eine Gitarre, so ist es nicht. Aber es war doch die große Enttäuschung und vor allen Dingen auch das Gefühl dafür, dass eine Milliarde gleich ein Straßenbahnbillett ist. Und das war für den Mittelstand. Zum Beispiel für so Menschen wie eine Krankenschwester oder ein kleinerer Betrieb oder so, die was auf die hohe Kante gelegt hatten für ihr Alter, die waren dann von heute auf morgen bettelarm.
Wenn sie 30.000 Goldmark hatten und dazu eine kleine Pension und dazu Mieteinnahmen 1, 2, 3, 4 Wohnungen und ein Geschäft, ja, dann konnte meine Mutter mit gutem Gewissen uns lernen lassen. Und das war danach wie abgeschnitten. Da ging das wirklich um den Pfennig. Ich habe nie Taschengeld gehabt. Die Schulwege waren zuerst zur Ursulinenschule vielleicht 3 Kilometer, Maria-Luisen 4 Kilometer. Dann kostete, glaube ich, die Bahnkarte, die Straßenbahnkarte 90 Pfennig. Das gab sie uns. Und das habe ich nicht ausgegeben, sondern ich bin zu Fuß gelaufen. Und die 90 Pfennig, da kostete ein Inselbüchlein entweder 70 oder 80 Pfennig. Also ich kaufte ein Inselbüchlein, welchen Groschen übrig. Und für 25 Pfennig konnte ich einen Stehplatz im Schauspielhaus haben. Und für 30 Pfennig konnte ich einen Stehplatz in der Oper haben. Und dann hatte sie nachher, sie hat ein Fahrradgeschäft drin und die bezahlten die Miete nicht. Das waren Karnevalisten, die verjuckten ihr ganzes Geld im Karneval und waren dann immer betrunken und bezahlten die Miete nicht. Und dann nahm Mutter sich ein Fahrrad. Dann hatten wir also jeder nachher ein Fahrrad bekommen, die 90 Pfennig nicht mehr, mussten also mit dem Fahrrad fahren. Was wir auch getan haben.
Die Inflation, da war ich schon, hatte ich das Abiturium schon gemacht, da war ich ja schon Student. Mein Vater hatte sehr gute Auslandsbeziehungen und hatte damals ständig Valuta, also ausländisches Geld, holländische Gulden sehr viel, sodass wir von der Inflation eigentlich nicht so sehr berührt wurden. Ein Bekannter meines Vaters, ein Bankier, der hat damals gesagt, na, ich will dir mal zeigen, wie man das macht, um Geld zu verdienen. Und hat mir dann gesagt, hier, lass dir mal dein ganzes Taschengeld geben und so. Und dann kaufe für dich die und die Aktie. So sagt er nach 14 Tagen oder sowas, sagt er so, jetzt werde ich sie mal wieder verkaufen. Wollst du mal sehen, wie viel Geld du denn wieder kriegst. Und ich kriege da eine Riesenmenge Geld wieder, nicht wahr? Ja. Und das weiß ich auch noch, dass denn ein Buchhandlung ging und mir da juristische Bücher und sowas gekauft habe und dass der Buchhändler zu meinem Verwunderung gar nicht so furchtbar begeistert war, dass ich da eine ganze Menge Bücher kaufte. Der hätte die vielleicht sogar lieber behalten, um noch den Wert zu haben und sie nicht loszuwerden. Aber wir haben damals also keinen Hunger gehabt oder so etwas, sondern das eigentlich ist das so auch an uns vorübergerauscht.
Ja, ich konnte die 20er Jahre auch durchaus als die goldenen, vielleicht auch beinahe die goldensten meines eigenen Lebens erwähnen, denn sie waren für eine gewisse, nennen wir es ruhig Oberschicht, wirklich golden. Es ist die Zeit meiner Jugend, als ich zur Schule ging, ins Gymnasium, Abitur machte und so weiter. Und aber gleichzeitig in Berlin sehr viele schöne Bälle mitmachte, auch Exkursionen aufs Land, auf Gütern, wo auch Feste gefeiert wurden, Freundschaften hatte aus diesem Kreise. Und auch die, natürlich auch die geistige Anregung in Berlin in diesen Jahren ungeheuer groß war. Aber wie gesagt, golden war es wirklich nur, heute würde man sagen, für die besser verdienen, würde man heute sagen, aus Spaß, oder für diejenigen, die in Stellungen und in, also in gewissen Wohlhabenden lebten, auch in Berlin sehr in den Vororten wie Dahlem und Nikolassee und Wannsee und so weiter.
Mein Vater ist noch nicht gleich zurückgekommen, der war noch im Lazarett. Das hat noch ungefähr, na so etwa 3/4 Jahr gedauert, bis er dann zurückkam. Dann war er aber zu Hause noch, bis er wieder in seinen alten Betrieb gekommen ist, Nähmaschinenfabrik Wertheim, in der ich dann auch gelernt habe. Es hat ja keine Arbeitsstellen und keine Lehrstellen gegeben. Und ich musste, obwohl mein Vater also Meister war in dem Betrieb, musste ich als Hilfsarbeiter arbeiten erst. Und nach 4 Wochen, dann kam dann der Chef. Also, Ihr Sohn kann doch lernen. Warum ging das auf einmal? Als Hilfsarbeiter habe ich Geld verdient. Und als Lehrling habe ich dieselbe Arbeit gemacht und habe im ersten Jahr überhaupt nichts gekriegt. Im dritten Jahr hat es genauso viel gegeben, dass ich mir in einer Woche einen Laib Brot kaufen konnte. Das war der Verdienst der Lehrlinge. Ich habe also praktisch von meinen Eltern leben müssen.
Gymnasium, das musste ich abbrechen, weil ja die finanzielle Lage es bedingt hat. Mein Onkel hat nicht zahlen, meine Mutter hat nicht zahlen können. Und so ein First-Class-Schüler war ich nicht, dass ich einen Freiplatz bekommen hätte. Das hat es damals, glaube ich, auch schon gegeben. Auf jeden Fall hat mein Onkel Simon bestimmt, so, der Donald wird jetzt Kaufmann, und habe mich zur Gebrüder Wetsch, internationale Spedition, war ich kaufmännischer Lehrling dann. Da haben wir gearbeitet, Samstagabend bis um 7 Uhr. Gell? Und dann bei Gebrüder Wetsch, dann sind dann von Amerika die ersten Fässer gekommen mit Speck, nach dem Weltkrieg. Also. Und dadurch bin ich als Erster in den Schlachthof gekommen, ich musste da die Fässer zählen, gell? Da habe ich das erste Mal gesehen, wie die Tiere geschlachtet werden. Da habe ich dann mindestens ein Jahr lang kein Fleisch mehr gegessen. Ja, zum Teil geschächtet, an den Füßen aufgehängt, den Kopf nach hinten, und mit einem langen Messer ist der Jude gekommen mit seinem Spitzbart mit dem Messer und hat die Kehle durchgeschnitten und das Blut ist rausgespritzt. Das hat mich alles so schockiert, dass ich muss halt meiner Mutter noch Abbitte getan. Die hat unter schwierigen Umständen mal 2 Kotelett gemacht. Ich habe es in der Früh gesehen, habe es mittags nicht gegessen. Ne? Aber das bloß nebenbei.
Nach dem Ersten Weltkrieg, das war schlimm, auch so in den Straßen, also jeder hat gestohlen, jeder hat geraubt und geplündert und das war sehr schlimm. Viele hatten ja einen Garten oder Obst oder Freunde oder Bekannte, die sowas hatten, denn sonst zu kaufen gab es ja sonst ja nichts. Es war ja auch dieses Angebot damals nicht wie heute, dass die Apfelsinen gab es überhaupt nicht. Das haben wir noch ja nicht gekannt. Bananen hat man nicht gekannt, Basilikum. Und dann die Südfrüchte, die heute, Weintrauben gab es höchstens mal, wenn im Herbst die Weinlese war. Ne? Aber sonst nachher, das heute, das kann sich ja keiner vorstellen, was da für ein Angebot war. Da gab's nur Kohlrüben und Mohrrüben und mal Weißkohl, Wirsingkohl und sonst war in den Läden ein paar verschrumpelte Mardi-Äppel und sonst war da nichts zu holen, weil da, ne, gab's ja nichts zu kaufen. Ja, gar nichts.